Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Durweg, guten Abend.
Also der Wunsch nach einer anderen Kulturpolitik ist wirklich stark im Land.
Ja, und das sagt der slowakische Schriftsteller Michal Voretsky. Gleich ein Gespräch mit ihm über das Verhältnis von Staat und Kultur am Beispiel seines Heimatlandes. Wie wichtig Bücher zur Überwindung von staatlich zugefügten Traumata sind, beweist eine Spezialbibliothek in Berlin. Und dort fand gestern Abend auch das Theaterevent des Berliner Frühjahrs statt. Nach 11 Jahren hat der Schaubühnenchef Thomas Ostermeier eine neue Inszenierung mit dem Film- und Theaterliebling Lars Eidinger auf die Bühne gebracht. Nach den Shakespeare-Stücken Richard III. Und Hamlet spielt Eidinger nun in einem Klassiker von Molière, Der Geizige. Ostermeier hat gemeinsam mit Schaubühnenautorin Maya Zadi eine aktualisierte Fassung geschrieben. Das Stück um den geizigen Vater, der Geld mit Liebe gleichsetzt und seine Kinder lukrativ verkuppeln möchte, spielt nun im Autohaus. Die Hauptfigur Apagon, der Geizige, ist der Geschäftsführer. Eine Paraderolle für Lars Eidinger. Barbara Behrendt hat sich das Stück angesehen.
There ain't no fun in living anymore.
Mit dem Desperate Man Blues auf den Lippen betritt Lars Eidinger die Bühne und lässt keinen Zweifel. Dieser Arpagon ist ein armes, einsames Würstchen, das sich nach Liebe sehnt.
I'm a desperate man.
Die erste Szene spricht Bände, wenn dieser schrullige Autoverkäufer mit Schirmmütze, Schnäuzer und dickem Bauch unterm rosa Firmenhemd am Schreibtisch gänzlich unhappy und verdrossen an seinem Happy Meal nagt. Die Sparvariante mit Mini-Burger und Mini-Pommes in der Pranke. Schließlich haben wir es mit dem geizigsten Mann der Welt zu tun. Danach packt er ein monströses Geldbündel in die grinsende Happy Meal-Verpackung und vergräbt seinen Schatz im Garten. Geld, auch das wird in dieser symbolischen wie komischen Szene deutlich, ist sein Liebes-, Sinn- und Glaubensersatz. Und ja, richtig gehört, der Geizhals Arpagon aus Molières Komödie gehört hier dem spießigen, büromiefigen Mittelstand an. Die Bühnenbildnerin Magda Willi hat dafür ein Autohaus gebaut. Ein abgedeckter Wagen steht da unter einer tristen, rot-weißen Fähnchengirlande, darüber eine Etage Bürozimmerchen mit zu niedrigen Decken. Nachdem das bejammernswerte Seelenleben Arpagons offengelegt ist, darf Lars Eidinger dessen toxische Außenhaut mit aller Slapstick-Gaudi abfeiern. Von Molière ist dabei die Handlung geblieben, kaum dessen Sprache. Wenn Arpagon seinem Sohn mitteilt, dass er die junge Marianne heiraten wird, während der meint, die Frau sei für ihn selbst bestimmt, klingt das Neudeutsch so.
Aussehen? Gut. Charakter? Sehr gut. Also sollte man über sie nachdenken.
Das ist ja unbedingt.
Es gibt nur ein riesiges Problem, sie hat kein Geld.
Was, Papa, das ist doch bei so einer tollen Frau egal.
Ja, fair enough. Ja, vielleicht könnte man irgendwo anders Geld herbekommen.
Ja, ist safe.
Was?
Im Sinne von sicher.
Ach so, ich dachte im Sinne von Tresor.
Cléante, mit seinem Vater im Generationenkonflikt verkeilt, ist das Gegenteil des cholerischen Geizigen. Ein Emo-Weichei, das aufs Erbe wartet und sich verschuldet, um seine horriblen Designerklamotten im Glam-Street-Style zu finanzieren. Gemeinsam haben Vater und Sohn nur ihren schlechten Geschmack. Äußerst lustig, wie Eidinger und Damir Avdic als Cléante in einer Art Breakdance-Fight, der so gar nicht ihrem Milieu entspricht, wie Gangster-Rapper über den Boden robben. Überhaupt hat Lars Eidinger, die überkreative Rampensau, hunderte Gimmicks parat. Er imitiert das fehlgeschlagene Trump-Attentat, raucht mit Cléante einen unsichtbaren Joint, seift für seine Verlobte peinlich erotisch den Wagen ein und gibt den pseudoguten Chef, der, wie alle Narzissten, keine Kritik verträgt.
Komm, mach doch euren Scheiß alleine. Wirklich ein Teambuilding-Wochenende nach dem anderen. Kritische Männlichkeitsseminar, Mediation hier, Mediation da, Stuhlkreis, Betriebsausflug, Schrottwichteln. Mann, was denn noch? Und das ist der Dank?
Dass Thomas Ostermeier dem Komödiengenre nicht nahesteht, merkt man. Molières Gesellschaftskritik verschärft er stark. Arpagons Kinder kommen ohne das väterliche Erbe nicht auf die Beine. Und die ältere Mittelschicht kriegt Abstiegsangst mit Rechtsdrall angehängt.
Schau keine Pornos, wähle nicht die Grünen, sei selbstbewusst, geh raus an die frische Luft, steh zu dir. Und vor allem lass dir nicht einreden, dass du lieb, schwach, soft und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts.
Und Ostermeier wäre nicht Ostermeier, würde er das absurde Märchenende Molières, bei dem die Liebenden durch den Schwiegervater freigekauft werden, mit Zuckerwatte zelebrieren. Nein, Ostermeier nimmt Molière schrecklich ernst beim Wort. Weil das Geld bei Harpagon für die Sehnsucht nach Liebe steht, steht die Liebe in den Paarbeziehungen auch für die Sehnsucht nach Geld. Als die Geliebten von Cléante und seiner Schwester Elise ihren eigenen schwerreichen Vater auftun, brauchen sie Cléantes und Elises Vermögen nicht mehr und deren Liebe erst recht nicht. Sie will viel diese bis in die Nebenrollen grandios gespielte Slapstick-Sause. Generationenkonflikte verhandeln, die Frage nach dem Erbe, nach der Abstiegsangst des Mittelstands antippen und über den Sinn des Lebens, die Liebe und die Furcht vor dem Tod sinnieren. Das knirscht an der einen oder anderen Stelle, hallt aber gedanklich nach. Dieser Harpagon mag ein armes Würstchen sein, zuvorderst aber ist er ein tyrannisches Vaterscheusal von heute.
Barbara Behrendt über Der Geizige von Molière, zu sehen an der Berliner Schaubühne mit Lars Eidinger in der Hauptrolle. Mehr als 14.000 Menschen haben vor 2 Tagen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava gegen die Kulturpolitik des Landes demonstriert. Seit die Kulturministerin Martina Šimković 2023 ins Amt kam, hat sie Museums- und Theaterdirektoren ausgetauscht und fast die Hälfte der Mitarbeiterinnen im Kulturministerium auf die Straße gesetzt. Regelmäßig protestieren Menschen gegen diese Politik. Unter ihnen zahlreiche Künstler und Intellektuelle wie der Schriftsteller Michal Voretsky. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, reichen Demonstrationen, um der Regierung Einhalt zu gebieten, oder was kann man sonst noch tun?
Das ist bei uns die große Frage. Wie kann man Protest innovativ gestalten im 21. Jahrhundert? Ja, das war die größte Demonstration jetzt. Wir sind seit 2,5 Jahren auf den Straßen, aber immer noch reicht es nicht. Ja, sie ist immer noch im Amt. Frau Šimković will nicht zurücktreten. Premierminister Robert Fico behauptet, er steht 100%ig hinter ihr, aus mir völlig unbekannten Gründen. Es wird wahrscheinlich nur möglich, wenn die Koalition, die Dreierkoalition von Robert Fico zerbricht. Und die hat immer noch eine parlamentarische Mehrheit. Es gibt immer mehr Stimmen, auch aus der Partei von Robert Fico gegen Šimković. Aber irgendwie reicht es immer noch nicht.
Ist denn die Kulturwelt in Anführungsstrichen einig im Kampf gegen die Regierung? Also ziehen alle an einem Strang?
Nein, nicht ganz komplett. Also das ist wirklich so, dass es immer auch Menschen gibt, die bei so einem Rechtsruck mitmachen. Das gebe ich zu. Wir sehen auch immer wieder neue Kollaborateure, die tatsächlich auch diese Ämter, diese Positionen, diese Direktorenfunktionen auch nehmen. Die wollen mitmachen. Also ich erinnere mich sehr viel an Mephisto von Klaus Mann in den letzten Monaten, weil diese Wahrnehmung dessen, was Macht bedeutet in Bezug auf Kultur, das sehen wir jetzt vor eigenen Augen, wie autoritäre Systeme einige Künstlerinnen immer noch auch locken.
Auf den ersten Blick hat Kultur, haben Kulturschaffende gar nicht so viel Macht, aber die Macht übt sich sehr stark über die Kultur aus. Also wenn man da die Stellen neu besetzt, kann man das Land, kann man eine Demokratie in ihren Augen damit aushöhlen?
Naja, auf jeden Fall sieht man das zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen Medien. Die werden bei uns umgewandelt zu Medien staatlicher Propaganda. Da gibt es völlig andere Nachrichten, die sind jetzt sehr einseitig. Es gibt kaum noch Gegenstimmen, es gibt kaum noch oppositionelle Politiker eingeladen in die Debatten. Das heißt, das hat schon einen sehr starken Einfluss auf den öffentlichen Diskurs im ganzen Land. Und selbstverständlich auch die nationale große Institutionen, die Nationaltheater oder Nationalbibliothek mit der neuen Ausrichtung. Es ist schon möglich, dass man große Massen auch erreicht und die Stimmung im Land kippen kann. Ich merke schon, dass dieser Rechtsruck von Robert Fico, der eigentlich nicht mehr linkspopulistisch, sondern eher rechtspopulistischer, konservativer ist, das bedeutet auch eine Radikalisierung und auch Brutalisierung der ganzen Gesellschaft.
Woran machen Sie das fest, diese Radikalisierung, Brutalisierung?
Na, wir haben das jetzt auch gespürt nach dem letzten Protest. In den sozialen Netzwerken gibt es danach tatsächliche Shitstorms gegen die Veranstalter, gegen die offene Kultur, auch gegen Kunstschaffende und Kulturschaffende. Es wird immer wieder behauptet, auch vom Premierminister, das sind eigentlich alles Nestbeschmutzler, das sind ausländische Agenten, bezahlt vom Ausland, die haben nichts mit der Nation zu tun. diese Instrumentalisierung der Künstler als Gegner, als tatsächliche Feinde der Nation, das hat schon Wirkung im Land. Und wir spüren, dieser Druck wird stärker. Ja, es gibt Kultur als großes gesellschaftliches Thema jetzt in der Slowakei und es gibt auch große Welle der Solidarität. Aber man soll die Gegenstimmen nicht vergessen.
Rechte Parteien, die bedienen sich ja immer sehr geschickt den sozialen Medien, den sozialen Netzwerken. Muss man sie auf diesen Feldern schlagen oder muss man da ähnlich vorgehen und Punkte setzen und in den sozialen Medien sehr aktiv sein?
Darüber debattieren wir jetzt auch intensiv in der Kulturszene. Gerade nach diesem letzten Protest mit diesen Massenkommentaren, oft sind das auch Trolle, man weiß jetzt, ist es jetzt KI generiert, sind das wahre Menschen? Wir diskutieren, soll man dann vielleicht mit positiven Inhalten dagegen steuern oder sich tatsächlich sozusagen lieber in der Offline-Welt bewegen, also weg vom Netz, weg von sozialen Medien. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass man viel mehr erreicht, wenn man die Menschen real trifft und mit denen diskutiert, auch argumentiert, auch wenn man 100 Kommentare im Netz schreibt. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kommentare einen gewaltigen Einfluss haben auf die Stimmung im Land und auch darüber, wie man eine Veranstaltung oder wie einen Protest, wie man das tatsächlich dann wahrnimmt.
Sie selbst, Herr Woretzki, Sie haben ja mal die Kulturministerin Frau Simkowitscher eine Neofaschistin genannt. Dann drohten Ihnen 5 Jahre Haft, aber Sie haben gewonnen. Also ist die Demokratie in der Slowakei doch noch zu retten und nicht ganz am Boden?
Auf jeden Fall. Also wir sind immer noch eine demokratische Republik und wir haben ein Parlament und wir haben eine auch starke Opposition. Und wir wollen dafür auch kämpfen, in Europa bleiben und ein demokratisches Land bleiben mit einer offenen, solidarischen Kultur. Es gibt auch noch den Rechtsstaat, aber ja, wir sehen jetzt vor eigenen Augen, dass die Demokratie auch geschwächt werden kann und dass die auch erodieren kann. Und unsere Erfahrung ist, dass die einzige mögliche Antwort ist wirklich eine starke, sehr aufmerksame Zivilgesellschaft, die jeden Schritt der rechten Regierung verfolgt und sich wehrhaft zeigt und nicht aufgibt.
Wie wichtig sind die Wahlen nächste Woche in Ungarn? Da besteht ja durchaus die Chance, dass Herr Orbán abgewählt wird. Würde das ganze System Fico Simkowitscher in der Slowakei auch noch mal zum Erodieren bringen?
Ach, das hoffe ich persönlich sehr. Mein Traum ist Mitteleuropa ohne Fico und ohne Orbán, vielleicht in 2 Jahren. Diese Wahl ist sehr wichtig, auch weil wir merken, dass die russische Einflussnahme auf die Wahl immer stärker wird. Und das Beispiel Ungarn ist auch eine Vorwarnung für die Slowakei, weil bei uns wird nächstes Jahr ein neues Parlament gewählt. Das ist jetzt ein Lackmustest auch für uns, ob diese Wahl tatsächlich gerecht wird und fair.
Sie waren ja auch auf einer Demonstration gegen den deutschen Kulturstaatsminister Wolfram Weimar. Warum sehen Sie Parallelen zu den Entwicklungen in der Slowakei?
Ich war jetzt 10 Tage auf Lesereise mit meinem Buch in Deutschland und ich habe das sehr genau verfolgt, was dort gerade passiert. Und ich war erstaunt, wie viele Ähnlichkeiten in der Kulturpolitik von Herrn Weimar und dem, was in der Slowakei passiert, ich sehen könnte. Und dass diese gewisse autoritäre Tendenzen, zum Beispiel Ausschließung gewisse Buchhandlungen oder Kulturprojekte aus Kulturförderung, das ist genau das, was bei uns schon passiert. Und dass statt Fachjurys gewisse Politiker entscheiden, was hat Recht auf öffentliche Mittel, das ist, glaube ich, inakzeptabel, egal in welchem europäischen Land.
Brauchen wir mehr Dissidenten, um mal den Titel Ihres Buches zu nennen?
Ich glaube, wir brauchen mehr Widerstand, demokratischen Widerstand gegen autoritäre Tendenzen, nicht nur im Osten Europas, sondern global, weil es ist ein globales Problem geworden. Und die neuen Rechten haben jetzt verstanden, dass die Kultur ermöglicht auch Kulturkriege und damit als Ablenkungsmanöver hilft ihnen, anstatt sich mit wirklich ernsthaften Problemen der Menschheit, der Menschen auseinanderzusetzen, ständig tiefer die Gesellschaft zu polarisieren, zu spalten. Wir haben damit schon 2,5 Jahre eine katastrophale Erfahrung gemacht und warnen Deutschland von ähnlichen Einflüssen.
Der slowakische Schriftsteller Michal Voretsky über die Einflussnahme der Politik auf die Kultur in seinem Land und anderswo. Sein aktuelles Buch Dissidente ist bei Klett-Cotta erschienen.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Und heute, da sind wir zu Gast in der Spezialbibliothek im Zentrum Überleben in Berlin. Kriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien und politisch Verfolgte aus der ehemaligen DDR gehörten zu den Menschen, denen das Zentrum ab Anfang der 1990er Jahre Therapien zur Bewältigung ihrer Trauma angeboten hat. Von der Gründung an stand fest, dass es dort eine Bibliothek geben würde, die die Arbeit der Psychotherapeutinnen und Sozialarbeiterinnen unterstützen sollte. Heute ist diese Bibliothek mit rund 50.000 Titeln die größte ihrer Art, sogar über Deutschlands Grenzen hinaus. Viktoria Eglau war für uns vor Ort.
Zwei kleine Räume im Erdgeschoss eines Backsteinbaus in Berlin-Moabit. Überschaubar ist dieser Ort, der die umfangreichste Bibliothek Europas mit Literatur zur Behandlung Überlebender von Folter, Gewalt und Kriegen beherbergt. Daniela Lehmann, die Bibliotheksleiterin, steht zwischen den eng aufgestellten weißen Regalen und fächert das Themenspektrum auf.
Im Grunde ist es politische Gewalt, auch interpersonelle Gewalt, wie sie in Konflikten stattfindet. Im weitesten Sinne Traumatisierung und dazu eben sämtliche Fachgebiete, auf die das Einfluss hat. Man kann ja sagen, das ist ein psychotherapeutisches Thema, aber es ist ja auch ein zeitgeschichtliches Thema und es ist ja schon auch ein politisches Thema, ein soziales Thema. Es ist für viele auch ein pädagogisches Thema. Kulturwissenschaftlich ist auch ein großes Thema. Und das weitet sich aus auf Flucht, Verfolgung, Folter.
Vor fast 35 Jahren nahm das Behandlungszentrum für Folteropfer, heute Zentrum Überleben, seine Arbeit auf. Als Vorbild dienten Einrichtungen in London und Kopenhagen. Extrem traumatisierten Menschen wollte das neue Berliner Zentrum Hilfe anbieten, ob nun Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder Kurdinnen und Kurden, die die Angriffe des Diktators Saddam Hussein erlitten hatten. Auch Überlebende sowjetischer Straflager, staatlicher Repression in der DDR oder rassistischer Gewalt im vereinten Deutschland gehörten zur Zielgruppe des Zentrums. Die Behandlung traumatisierter Menschen aus anderen Kulturen war damals weitgehend Neuland für die interdisziplinären Teams aus Psychiatern, Psycho- und Physiotherapeutinnen und Sozialarbeitenden. Die Bibliothek sollte Unterstützung leisten, aber, so sagt Leiterin Daniela Lehmann, das sei anfangs nicht so leicht gewesen, denn es gab viel weniger Literatur als heute.
In den 90er Jahren gab es schon auch psychotherapeutische Fachliteratur natürlich, aber nicht so spezifisch mit diesem Psychotrauma, mit dieser politischen Gewalt. Damit hat man sich zwar historisch irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg mit den Kriegszitterern so auseinandergesetzt, aber es hatte noch nicht so diese interkulturelle Dimension. Das ist erst im Laufe der Migrationsbewegungen eigentlich entstanden. Und in den letzten Jahren sind die Publikationen regelrecht explodiert.
Ein Blick in die Regale. Trauma und Lebenswege, interkulturelle Psychotherapie, aber auch Nimm meinen Schmerz, Geschichten aus dem Krieg oder Rassismus auf gut Deutsch. Nur einige der inzwischen rund 50.000 Titel. Dazu gehören neben Büchern auch Fachartikel. Auffällig ist, in den Regalen steht alles durcheinander. Zum Beispiel ein Werk über Flucht- und Flüchtlingsforschung neben einem Buch über Therapien gegen Schlafstörungen. Daniela Lehmann erklärt, warum.
Aufgrund des Platzmangels gibt es eigentlich keine Systematik. In Wahrheit kommt alles so ins Regal, wie es eingekauft wird, der Reihe nach. Akzessorische Aufstellung ist der bibliothekarische Fachbegriff dafür.
Wenn der Bestand nach Themengebieten sortiert wäre, würde Regalplatz frei bleiben. Ein solches System ist in den kleinen Räumen der stetig gewachsenen Bibliothek nicht praktikabel.
Ich muss richtig an den physischen Platz denken. Das sind hier meine letzten Regalböden, die ich habe, ne? Diese paar.
Über den Online-Katalog gelangen Nutzerinnen und Nutzer dennoch schnell an das gesuchte Werk. Und manche Bücher oder Artikel stellt Daniela Lehmann von Anfang an nur digital zur Verfügung.
Ja.
Patricia Panek ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, leitet im Zentrum Überleben die Tagesklinik und besucht die Bibliothek regelmäßig.
Ich bin oft hergekommen mit Anliegen und habe gesagt, ich habe hier die und die Problematik oder ich würde mich gerne zu den und den Symptomen weiter belesen und habe mich dann beraten lassen. Da muss man ja dazu sagen, dass einfach die Psychotherapie sehr, sehr schnelle Fortschritte macht und es immer wieder neue Behandlungsmethoden gibt, immer wieder neue Bücher rauskommen und wir hier einfach eine gute, große Auswahl haben.
Patricia Panek und ihr Team haben in den vergangenen Jahren viele Geflüchtete und Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und der Ukraine behandelt. Auch aus anderen Ländern. Und das Besondere im Zentrum Überleben ist, dass sogenannte Sprachmittelnde bei den Therapien dabei sind. Sie ermöglichen den Patienten und Patientinnen, traumatische Erlebnisse in ihrer Muttersprache aufzuarbeiten. Patricia Panek erklärt, wer das Zentrum aufsucht.
Das sind zum einen Menschen, die aus dem Land fliehen aufgrund der aktuellen politischen Lage und es sind auf der anderen Seite auch Menschen, die vielleicht schon seit einigen Jahren in Deutschland sind und die dann durch die Nachrichten, durch Sorge um die Familie, vielleicht auch durch die Nachricht, dass Angehörigen was zugestoßen sind, so stark belastet sind, dass sie sich dann dazu entscheiden, eine Behandlung zu beginnen.
Fast 150 Mitarbeitende hat das Zentrum Überleben. Viele der Behandelnden nutzen die Bibliothek, manche auch, um sich über Möglichkeiten der Selbstfürsorge zu informieren, erzählt Bibliotheksleiterin Daniela Lehmann.
Auch unsere BehandlerInnen sind ja dem Trauma derer, die sie behandeln, ausgesetzt, indem sie davon erfahren. Es ist ja eine belastende Arbeit. Wenn man die gut machen will, muss man langfristig natürlich auch auf sich selbst aufpassen.
Daniela Lehmann hat das alles im Blick, studiert zahlreiche Verlagskataloge und schafft relevante Veröffentlichungen für das Zentrum Überleben an. Die Verantwortung für die Bibliothek liegt bei ihr allein.
Es ist eine One-Person-Library, diesen Begriff gibt es tatsächlich in der Bibliothekswelt, eine OPL. Ich bin damit auch sehr unabhängig, aber ich habe auch keine Vertretung. Und das ist schon auch was Spezielles.
Und sei zugleich spannend und anstrengend, meint Daniela Lehmann. Ein bisschen Selbstfürsorge gönnt auch sie sich. Regelmäßig trifft sie sich mit ihren Kollegen und Kolleginnen aus anderen Berliner OPLs zum Erfahrungsaustausch.
Viktoria Iglau über die Spezialbibliothek im Zentrum Überleben in Berlin. Der erste große Roman auf Deutsch, der abenteuerliche Simplicissimus, der wurde in Oberkirch geschrieben. Das ist ein kleiner Ort am Rand des Schwarzwalds. Der Autor Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen war zunächst Soldat, führte ein ziemlich bewegtes Leben und mit seiner Familie zog er sich dann nach Oberkirch zurück und schrieb unter anderem seinen gesellschaftskritischen Schelmenroman über den Dreißigjährigen Krieg. Im dortigen Heimat- und Grimmelshausen-Museum gibt es nun eine neue Ausstellung. Christian Gampert hat sie gesehen.
Wenn man von der Ruine der Schauenburg auf Oberkirch hinunterschaut, kann man über Obstwiesen, Wald und Weinberge bis ins Rheintal blicken. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen war ab den 1650er Jahren auf der Schauenburg Verwalter. Zeitweise war er auch Gastwirt unten im Tal, dann wieder Schultheiß im nahen Rennchen, also Bürgermeister. Vor allem aber schrieb er, der abenteuerliche Simplicissimus, der mit einem einem Narren in der Hauptrolle die Wirrnisse der Epoche durchstreift, geht natürlich auf Grimmelshausens eigene Erfahrungen im Dreißigjährigen Krieg zurück. Es ist ein satirischer Roman, ein Schelmenroman, der die Grausamkeiten dieser Zeit nicht ausspart. Wie schildert man so etwas in einer Ausstellung, zum Beispiel in einer Medienstation als Lesung und Hörspiel?
Das gräuliche Schießen, das Geklapper der Harnische, das Geschrei der Verwundeten und Angreifenden machten neben den Trommeln und Pfeifen eine erschreckliche Musik.
Der Besucher setzt durch einen Chip diesen Soundtrack mit Romanzitaten und Erläuterungen in Gang. Und ein Scherenschnitt-Comic begleitet das Erzählte auch in einer optischen Animation. Thomas Schmidt von der Arbeitsstelle für Literarische Museen in Marbach, der an der Konzeption der Ausstellung beteiligt war, rühmt Grimmelshausens erzählerische Leistung.
Man kann natürlich rekonstruieren und spekulieren, was er wirklich erlebt hat, aber das Entscheidende ist, er hat die Sprache nicht verloren. Er hat sich eine Maske aufgesetzt, die des Schelms halt, des Einfältigen, des Simpel, mit der es ihm möglich war, Abstand zu halten und gleichzeitig schonungslos über das Grauen und über den Abgrund zu sprechen.
Nach einem Parcours durch Grimmelshausens Lebensstationen stehen wir doch etwas ehrfürchtig vor der Erstausgabe des Romans, der 1668 in Nürnberg erschien und dessen Titelblatt ein Zwitterwesen aus Mensch, Satyr, Vogel und Fisch ziert. Das steht allegorisch für die Erlebnisse des Helden in der Luft und zu Wasser. Während der Roman durch viele Gegenden des Dreißigjährigen Kriegs schweift, konzentriert sich die Ausstellung auf die Orte um Oberkirch, die in der Erzählung auch vorkommen.
Auf der Moos trifft Simplicissimus auf eine Figur, die sich bald anders nennt. Sie veranschaulicht ihm bildlich, dass alles unbeständig ist und schon bald anders sein kann.
Im Roman geht es beständig um den Widerspruch zwischen christlichen Werten und gottloser kriegerischer Epoche, in einer teils deftigen Sprache. Die steht auch im Zentrum der Ausstellung. Aus schwarzwaldgrünen Schränken kann man Textstellen herausziehen, man kann sich aber auch in einen abgetrennten Raum zurückziehen, in die Einsiedelei, dort auf einer Bank sitzen, Rätsel lösen und lernen, mit den Dingen zu sprechen. Grimmelshausen war nicht nur Verwalter, Gastwirt und Bürgermeister der Gemeinde Oberkirch-Rentchen. Thomas Schmidt sagt, er sei auch ein Wissensverwalter gewesen.
Weil er als Autodidakt alles aufgesaugt hat, was die Zeit an Wissen zu bieten hatte und verarbeitet hat dann im Roman, in dem die Gegend durchaus ein Rückzugsort ist, weil sich Simplicius Simplicissimus zurückzieht auf die Moos oberhalb von Oberkirch und dort als Einsiedler diesen Roman schreibt.
Die Themen dieses opulenten Barockstoffs werden sehr viel später in der Literaturgeschichte wieder aufgenommen. In der Moderne in Brechts Mutter Courage oder Daniel Kehlmanns Till, ebenfalls eine Narrenfigur. Die kühl und übersichtlich gestaltete Ausstellung ist in Oberkirch am richtigen Platz. Grimmelshausens Literatur entstand genau hier in der Abgeschiedenheit des Renchtals, wo er die Brutalität des Dreißigjährigen Kriegs mit Abstand schildern und reflektieren konnte.
Christian Gampert über die neue Dauerausstellung im Heimat- und Grimmelshausen-Museum in Oberkirch. Werden die Uffizien in Florenz von Hackern erpresst? Darüber wird in Italien derzeit spekuliert. Mehr zu dem Fall in den Kulturmeldungen von Adalbert Sinjavski.
Nach einem Hackerangriff Anfang des Jahres auf das weltbekannte Museum sind angeblich aus Sorge vor einem Einbruch zahlreiche Ausstellungsstücke in Sicherheit gebracht worden. Das berichtet die italienische Tageszeitung Corriere della Sera. Zudem sollen in dem Gebäude der Uffizien Türen und Notausgänge zugemauert worden sein. Bisher unbekannte Täter versuchten, mit gestohlenen internen Daten Geld zu erpressen. Das Museum widersprach der Darstellung der Zeitung, berichtet ARD-Korrespondentin Lisa Weiß.
Das Museum dementiert in einer Mitteilung, dass es durch den bereits bekannten Hackerangriff irgendwelche Schäden gegeben habe oder irgendetwas gestohlen worden sei. Die Schmuckstücke seien wegen geplanter Renovierungsarbeiten umgezogen. Die Überwachungskameras funktionierten ganz normal. Gerade seien die analogen Kameras durch modernere, digitale ausgetauscht worden. Nach dem Einbruch im Louvre sei das vorgezogen worden.
Wir bleiben in Italien. Mitte dieser Woche wurde bekannt, dass Diebe drei wertvolle Kunstwerke von Renoir, Cézanne und Matisse im Wert von etwa 9 Millionen Euro aus dem Museum der Fondazione Magnani Rocca in der Nähe von Parma gestohlen haben. Nun berichtet die Agentur Reuters, dass für die drei Gemälde kein Versicherungsschutz besteht. Der Grund seien die zu hohen Kosten. Gute Nachrichten dagegen im Fall des Helms von Kozofenecht. Mehr als ein Jahr nach dem Diebstahl des rund 2500 Jahre alten Goldhelms und drei goldener Armreife sind die wertvollen Ausstellungsstücke bis auf einen Armreif wieder in der Stadt Assen zu sehen. Die Ermittlerin sagte, die Objekte seien im Rahmen eines gerichtlichen Deals zurückgegeben worden. Lediglich am Helm sei ein sehr kleiner Schaden entstanden. Museen erfreuen sich weltweit einer außerordentlichen Beliebtheit. Wie das britische Art Newspaper recherchierte, war das selbst in museumsgesättigten Städten wie London oder New York der Fall. Das meistbesuchte Haus bleibt weiterhin mit 9 Millionen verkauften Tickets, trotz diverser Skandale der Louvre. Einen besonders großen Hype erlebten Museen im Nahen Osten und in Ostasien. Sehr beliebt ist der Protestsong Streets of Minneapolis von US-Rockstar Bruce Springsteen. The Boss gilt als wortgewaltiger Kritiker der US-Regierung Und er ist derzeit auf Tournee. US-Präsident Donald Trump überzog den Musiker erneut mit persönlichen Beleidigungen und rief zum Boykott der Konzerte auf. Die Shows seien, Zitat, überteuert und mies.
Die Kulturmeldung von und mit Adalbert Sinjawski. Vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend. Themen dort unter anderem Karfreitag in Jerusalem, Ostern im Krieg und die größte Brücke des Iran ist zerstört. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.